2.
Wissenschaft. Deres 2.
Wie reagieren, wenn Kinder mit uneindeutigem Geschlecht, also intersexuell, zur Welt kommen? Mit Mitspracherecht schon für die Kleinsten, sagt die Nationale Ethikkommission. Wie reagieren auf einen Hurrikan wie Sandy in New York? Mit Perken und unbebautem Schwemmland, sagen Experten. Und schließlich, wie die weltweiten Wasserprobleme lösen? Mit innovativen jungen Unternehmen, die beispielsweise die Toilettenspülung abschaffen wollen. Das ist unser Angebot heute. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. Was tun, wenn Eltern entdecken, dass ihr erst gerade geborenes Kind weder klar Bub noch klar Mädchen ist? Wenn das Kind intersexuell zur Welt kommt. Jahrzehntelang wurden diese Kinder routinemäßig operiert und so zumindest äußerlich einem der beiden Geschlechter zugewiesen. Oft mit gravierenden körperlichen und seelischen Folgen. Damit solches nicht mehr passieren kann, hat die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin NEK eine Stellungnahme ausgearbeitet, im Auftrag des Bundesrates. Am Freitag hat die NEK ihre Empfehlungen veröffentlicht. Katharina Boxler, Sie beschäftigen sich seit langem mit dem Thema Intersexualität. Was ist denn die Quintessenz der Stellungnahme?
Das ist sicher das Mitspracherecht für die betroffenen Kinder, dass das größer werden soll, bessere und gerechtere Beachtung erhalten soll. Und es geht auch um die Geduld der Erwachsenen, denn diese soll wachsen. Das heißt, medizinisch nicht notwendige oder dringende Eingriffe, zum Beispiel Klitorisverkleinerungen, aber auch die Entfernung von Hoden, die kein erhöhtes Krebsrisiko haben, sollen erst dann durchgeführt werden, wenn die betroffene Person selber darüber entscheiden kann, also versteht, worum es geht und welche Konsequenzen zum Beispiel eine Operation eben haben kann. Und das wird wohl erst im Jugendalter der Fall sein. Aber auch kleinere Kinder sollen ihrer geistigen und emotionalen Entwicklung entsprechend immer in die Entscheide mit einbezogen werden, die in einem Zusammenhang stehen mit ihrem Anderssein.
An welche Entscheide denken Sie da?
Das können eben solche medizinischen Behandlungen sein, aber auch die Frage, in welchem Geschlecht, also in welchem sozialen Geschlecht ein Kind lebt, ob es sich eher als Mädchen oder als Bub fühlt oder vielleicht auch als beides und ob es sein Geschlecht im Verlauf seiner Entwicklung allenfalls auch ändern möchte. Und für diesen Fall schlägt die Nationale Ethikkommission vor, dass das Geschlecht in Zukunft bei den Ämtern unbürokratisch geändert werden kann.
Jetzt ist ja die Diskussion um die Intersexualität und den Umgang damit schon eine alte. Warum erst jetzt diese Stellungnahme der Ethikkommission?
Man könnte wohl sagen, je größer die Fehler in der Vergangenheit, desto länger dauert die Aufarbeitung oder auch die Bereitschaft, sich mit einem Thema zu konfrontieren. Es braucht im Fall der Intersexualität hier in der Schweiz viel Druck von außen. In der Schweiz war das hauptsächlich eine kleine Gruppe von Betroffenen und Aktivisten, die beständig auf die Versäumnisse von Ärzteschaft und Politik in den vergangenen Jahren aufmerksam gemacht haben. So dass zunächst Parlamentarier mit Vorstößen und jetzt auch der Bundesrat sich für die Problematik zu interessieren begonnen haben.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum hier nicht die Hauptakteure, nämlich eben die Ärzte, vorangegangen sind mit einer solchen Empfehlung, zum Beispiel über die Akademien der medizinischen Wissenschaften.
Die Medizinerinnen und Mediziner in diesen Gremien haben die Situation sicherlich falsch eingeschätzt. Sie waren der Meinung, die Tatsache, dass heute tatsächlich zurückhaltender operiert wird, verlange keine zusätzlichen Maßnahmen. Das sei sozusagen Beweis genug, dass es jetzt richtig läuft. Aber es ist eben immer noch nicht klar, nach welchen Kriterien diese Kinder an manchen Spitälern behandelt werden. Es fehlt also eindeutig auch an Professionalität und die Nationale Ethikkommission schlägt deshalb explizit vor, dass Kinder mit Geschlechtsvarianten nur noch an wenigen Kompetenzzentren behandelt werden sollen, an Orten also, wo speziell ausgebildete Ärztinnen, Sozialarbeiter, Psychologinnen und Pflegefachleute interdisziplinär zusammenarbeiten.
Jetzt ist diese Stellungnahme ein Signal. Ist es auch rückwirkend ein Schuldeingeständnis, dass man da lange falsch gehandelt hat?
Nicht ein Schuldeingeständnis, aber es ist eine Anerkennung des Leids, das vielen Menschen bis in die jüngere Vergangenheit hinein angetan wurde. Die Nationale Ethikkommission baut ihre Empfehlung denn auch ausdrücklich auf dieser Feststellung auf, im Bestreben eben, dass solches nicht mehr passieren darf.
Was verbessert sich, Katharina Boxler, denn konkret mit dieser Empfehlung für Menschen mit uneindeutigem Geschlecht?
Die Empfehlungen der Nationalen Ethikkommission sind natürlich nicht verbindlich, aber sie sind eine Aufarbeitung der kritischen Punkte, zum Beispiel auch gesetzlicher Schwachstellen. Die Ethikkommission schlägt deshalb auch vor, dass die Verjährungsfristen zu überprüfen sind. Das heißt, wer als Kind rechtswidrig behandelt wurde, soll auch als Erwachsener noch die Möglichkeit haben, gegen die Verantwortlichen zu klagen, zum Beispiel wegen Körperverletzung oder Genitalverstümmelung. Dafür braucht es aber Gesetzesänderungen. Der Ball liegt nun also bei den Politikerinnen und Politikern. Sie sind es, die entscheiden, ob und wie weit sie diese Empfehlung der Ethikkommission umsetzen wollen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Katharina Boxler. Fast zwei Wochen nach dem Hurricane Sandy sind die New Yorker in einigen Stadtteilen noch immer ohne Strom und ohne Heizung. Büros am Südzipfel Manhattans im Finanzdistrikt stehen leer, weil das Salzwasser die Keller überflutet und die Leitungen kaputt gemacht hat. Und noch etwas hat sich in New York verändert. So oft wie in den letzten Tagen hat man in den US-Medien noch nie die Vokabel Klimawandel gehört oder gelesen. Ob die US-Amerikaner nun tatsächlich sensibler werden auf die Erwärmung des Planeten mit all ihren Folgen wie einem ansteigenden Meeresspiegel und häufigeren Extremwetterereignissen, das muss sich noch weisen. Doch eins ist seit Sandy klar. Städte wie New York, internationale Macht- und Finanzzentren immerhin, müssen sich für eine stürmischere Zukunft wappnen. Die Frage ist nur, wie? Madeleine Amberger hat bei Experten in New York nachgefragt.
Klaus Jakob, Geophysiker von der Columbia University New York, war in den letzten Tagen schwierig zu erreichen, denn der Experte für Umweltkatastrophenmanagement und Stadtplanung ist selber Opfer von Sandy geworden. Sein Haus am Hudson wurde überflutet, er hatte keinen Strom, kein Internet und kein Telefon und seine zwei Autos sind nun schrottreif. Dabei hatte der gebürtige Deutsche bereits vor einem Jahr in einem Bericht vorgerechnet, New York ist für extreme Wetterereignisse alles andere als gerüstet. Eigentlich ging es in seinem Bericht hauptsächlich um den Meeresspiegelanstieg in Zeiten des Klimawandels. Aber
dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass selbst ohne der Sea Level sich weiter zu erheben, die New York Subway insbesondere sehr gefährdet ist und innerhalb 40 Minuten die Tunnels unter dem East River und dem Harlem River also mit Wasser gefüllt werden könnten. Das hat sich unglücklicherweise bestätigt.
Um den Big Apple zukünftig zumindest halbwegs sturmsicher zu machen, brauche es Maßnahmen in vielen verschiedenen Bereichen. Dazu zählt beispielsweise die Sanierung der Salzwassermarschen unmittelbar an der Küste. Dieses Schwemmland könnte eine Flutwelle zwar nicht stoppen, aber immerhin bremsen und daher deren Wucht reduzieren. Im verwüsteten Stadtteil Staten Island ist die Zerstörung überall dort besonders groß, wo die Marschen zubetoniert wurden. Andere Schutzmöglichkeiten wären etwa wasserabsorbierende Straßen, Austernbänke vor der Küste New Yorks, die die Wellen brechen, oder die Verbesserung von Dämmern mit neuen, stabileren Materialien. Klaus Jakob beschreibt noch andere dringende Maßnahmen, die nicht nur auf der Hand liegen, sondern auch noch vergleichsweise wenig kosten.
Viele der Gebäude an der Wasserfront müssen ihre Keller und Untergeschosse gegen Wassereindrang sichern. Das bedeutet, dass man die elektrischen und anderen wesentlichen Gebäudeinfrastruktur praktisch in den 10. Stock hinauf verlegen muss oder auf das Dach oder nahe zum Dach, anstelle dass man es im Keller hat.
Zu den wunden Punkten bei Überflutungen zählen insbesondere auch die Tunnels am East River und am Hudson, die Manhattan mit dem Festland verbinden. Denn das eindringende Salzwasser hinterlässt nicht nur den ganz normalen Wasserschaden, sondern lässt Leitungen und Metalle rosten und ruiniert die Elektronik. Der Verkehrsexperte George Deodatis, ebenfalls von der Columbia University, propagiert daher Schleusentore für alle Straßentunnel. Für die U-Bahn schlägt er folgende Lösung vor.
There are some companies that are producing huge size balloons.
Es gibt Firmen, die produzieren riesige Ballons. Die kann man vor Ort aufblasen, also beim Eingang in die U-Bahn-Station. Das blockiert den Zugang nicht zu 100%. Ein bisschen Wasser wird einsickern. Aber sehr, sehr viel weniger, als es bei Hurricane Sandy der Fall war.
But at a much, much smaller rate than what happened with Sandy.
Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, spekulierte nach Sandy, ob der Big Apple nicht durch massive, im Meer vorgelagerte Barrieren geschützt werden sollte. Das hört Malcolm Bowman von der Stony Brook University gerne. Er propagiert seit Jahren Schutzdämme nach dem Vorbild von St. Petersburg. Dort erstreckt sich der Damm über 25 Kilometer quer über die Neva-Bucht.
We would need two barriers. One would stretch from Sandy Hook, New Jersey.
Wir brauchen zwei Barrieren. Eine sollte von Sandy Hook im Staat New Jersey bis nach Breezy Point auf Long Island reichen. Das sind 10 Kilometer. Das Wasser ist überwiegend seicht, nur etwa 8 Meter tief. Ausgenommen die Schifffahrtsrinne natürlich. Die zweite Barriere sollte man oben am East River bauen. Das würde Flutwellen, die vom Long Island Sound kommen, stoppen.
Solch massive Schutzdämme sind aus mehreren Gründen umstritten. Sie sind mit geschätzten 20 Milliarden Dollar Kosten extrem teuer und würden außerdem nicht einmal alle nun betroffenen Gebiete schützen. Klaus Jakob ist noch aus einem anderen Grund skeptisch.
Wenn New York jetzt Sperren bildet, dann könnte das sehr kosteneffektiv sein für die nächsten 50, vielleicht 100 Jahre. Aber wenn der Seespiegel sich weiter anhebt, dann werden die möglicherweise nicht mehr voll funktionieren.
Für welche Maßnahmen sich die New Yorker entscheiden, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Doch was die mittelfristige Zukunft betrifft, da sind sich alle Wissenschaftler einig.
Wir müssen auf höheres Land zurückziehen und diese Wasserfront mit Grünanlagen und Parks versehen, die man vorübergehend gerne der Flut überlassen kann. Das ist die beste Lösung.
Seit Hurricane Sandy ist New York nun der Prototyp dafür, dass sich eine Großstadt auf extreme Wetterereignisse vorbereiten muss und dass es dazu drastische Maßnahmen brauchen wird. Ein Rückzug von den Küsten beispielsweise würde nicht nur die Häuschen entlang der Strände in den Stadtteilen Brooklyn oder Queens betreffen, sondern auch historisch gewachsene, traditionelle Viertel am Südzipfel Manhattans, immerhin eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt.
Madeleine Amberger berichtete aus New York. Gleich geht es hier um junge Unternehmen, die die drängenden Wasserprobleme dieser Welt lösen wollen. Zuerst aber zu den Kurzmeldungen der Woche aus der Welt der Wissenschaft mit Odette Frey. Frauen mit Brustkrebs profitieren von einem guten sozialen Netz, heißt es diese Woche im Fachblatt Breast Cancer Research and Treatment.
Ja, schon bisher war bekannt, dass soziale Beziehungen vor dem Brustkrebstod schützen können. Also im Klartext, Brustkrebspatientinnen mit vielen Freunden, Verwandten und Bekannten haben ein geringeres Risiko, am Krebs zu sterben, als einsame Frauen mit Brustkrebs.
Die aktuelle Studie hat nicht nur die Menge an sozialen Beziehungen untersucht, sondern auch deren Qualität.
Also wie sehr sich die Patientinnen durch ihr Umfeld getragen fühlen. Das haben die Forscher mit Fragebögen erhoben. Sie fragten die Frauen zum Beispiel, ob ihre Familie die Krankheit akzeptiert habe und ob die Krankheit innerhalb der Familie ausreichend und gut thematisiert werde. Aufgrund der Antworten teilten die Forscher die Frauen dann in verschiedene Gruppen ein, von solchen mit wenig sozialen Kontakten und schlechter Qualität bis hin zu solchen mit vielen sozialen Kontakten und guter Qualität.
Dabei zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen Sterbewahrscheinlichkeit und der Art des sozialen Kontakts.
Je mehr sich die Frauen getragen fühlten, desto eher überlebten sie den Krebs. Interessant dabei ist, die Qualität der Beziehungen ist entscheidend. Einige wenige gute Freunde oder ein liebevoller, unterstützender Ehemann haben einen schützenden Effekt. Es braucht also kein riesiges soziales Netz. Einige stabile Beziehungen genügen. Interessant an der Studie ist auch, dass die schützenden sozialen Beziehungen nicht unbedingt in der Familie oder im engen Freundeskreis stattfinden müssen. Auch Frauen, die sich etwa durch eine religiöse Gemeinschaft aufgehoben fühlen, haben in der Studie erhöhte Überlebenschancen. Nicht untersucht hat die Studie, welche Mechanismen hinter dem Schutzeffekt stehen.
Mindestens so gefürchtet wie Krebs in den Industrieländern ist die Malaria in ärmeren Regionen der Welt. Und zu Malaria gab es diese Woche eine Hiobsbotschaft, Odette Frey.
Ja, der eine Impfstoff, auf den große Hoffnungen gesetzt wurden, der stellt sich als wenig wirksam heraus.
Es handelt sich um den sogenannten RTSS-Impfstoff, der mit Geldern der Bill & Melinda Gates Stiftung von der Firma GlaxoSmithKline entwickelt wird. Auch das Schweizer Tropen- und Public Health Institut in Basel ist beteiligt.
Und nun liegen die Daten für diesen Impfstoff vor, und zwar für die ganz kleinen Babys, also Kinder, die vor ihrem vierten Lebensmonat geimpft wurden. Ausgerechnet bei diesen ganz kleinen Babys ist der Impfschutz schlecht. Die Impfung reduzierte die Zahl der Malariafälle bei diesen Kindern nur gerade um einen Drittel und liegt damit deutlich unter den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation, die fordert, eine Malariaimpfung müsse die Zahl der Malaria-Attacken um mindestens 50% senken. Die Geldgeber, die wollen die Entwicklung des Impfstoffs aber trotzdem vorantreiben. Zusammen mit anderen Schutzmaßnahmen wie Bettnetzen und Insektiziden könne auch ein schwacher Impfstoff ein wichtiger Teil der Malariabekämpfung sein.
Ob und wie der Impfstoff dann allerdings zum Einsatz kommen wird, das ist noch offen. In der letzten Meldung reisen wir nach Australien.
Genauer zu den australischen Sängern.
Das sind kleine Vögel, die unseren Zaunkönigen ähnlich sehen.
Per Zufall machte eine australische Forscherin eine erstaunliche Entdeckung. Die Weibchen der Sängervögel besingen nämlich beim Brüten ihre Eier. Durch akribische Beobachtungen und Experimente, in denen die Forscherin die Eier zwischen verschiedenen Sängernestern vertauschte, gelang es ihr, den Grund für dieses seltsame Brutverhalten aufzudecken.
Die australischen Sänger schützten sich so davor, ein Kuckucksküken aufzuziehen.
Denn jedes Sängerweibchen hat eine eigene Melodie. Und diese bringt sie ihren Jungen bei, noch während diese im Ei sind. Die Sängervögel lernen also schon im Embryostadium, nicht aber die Kuckucksembryos. Diese sind vermutlich nicht dümmer als die Sängerembryos, aber sie kommen erst später ins Nest und haben deshalb weniger Zeit, die Erkennungsmelodie zu lernen. Wenn sie dann schlüpfen, pfeifen sie das falsche Lied und verhungern.
So hart geht's in den Vogelnestern in Australien also zu und her. Und hier noch die Quellen zu den zwei letzten Meldungen: Current Biology für die Vogelstudie und der New England Journal of Medicine für den Malaria-Impfstoff. Viel zu wenig Wissen gelangt von den Universitäten in die Unternehmen. Diese Klage ist oft gehört und altbekannt. Mittlerweile gibt es jedoch etliche Einrichtungen, die Forschenden und Uniabgängern helfen, mit ihrem Wissen eine Firma zu gründen. Ein solcher Inkubator für Jungfirmen ist die Organisation CEWAS. Das Besondere an CEWAS: die Start-up-Schmiede konzentriert sich auf ein einziges Thema: Wasser. Sie will damit einen Beitrag leisten zur Lösung der globalen Wasserprobleme. Thomas Häusler hat CEWAS im luzernischen Willisau besucht.
Die Start-up-Schmiede CEWAS will zwar aus Forschern Unternehmer machen, und trotzdem herrscht hier keine Business-Atmosphäre. Von Krawatten keine Spur. Der einzige Raum der Organisation befindet sich im Gebäude einer Möbelfabrik. Hier wird unterrichtet, an Ideen gefeilt und auch zu Mittag gegessen. Wie eine große Familie um einen großen Tisch. CEWAS betreut Jungunternehmer und befindet sich selbst noch in den Flegeljahren. Erst seit 2 Jahren läuft das Programm. Aber dahinter stehen 2 Gründer, die sich seit langem mit Wasser in allen möglichen Zuständen beschäftigen. Mit Trinkwasser, Abwasser, mit Brunnen und Toiletten. Sei es bei uns, aber vor allem auch in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Das Grundproblem in vielen Entwicklungsländern ist, dass wir immer noch 900 Millionen Leute haben ohne Zugang zu Wasser. Und was noch viel schlimmer ist, 2,6 Milliarden Leute, die keinen Zugang haben zu sanitären Grundversorgung.
Diese Versorgungslücke schließe sich nur langsam, sagt CEWAS-Mitgründer Michael Kropatsch. Und das hat Konsequenzen. Millionen Kinder sterben deswegen jedes Jahr an Durchfallkrankheiten. CEWAS könne helfen, dies zu ändern, hofft Michael Kropatsch.
Wir sehen diese Lücke. Wir haben die großen Firmen oben und wir haben unten die NGOs, die in diesem Bereich arbeiten. Und dazwischen ist relativ wenig. Und da sehen wir wirklich diese Nische, wo junge Leute auch direkt ab der Uni etwas machen können.
Dass Kropatsch das globale Trinkwasser- und Sanitärproblem mit Unternehmerhilfe angehen will, ist kein Zufall. Immer wieder habe er in Entwicklungsländern beobachtet, dass geschenkte Brunnen oder Toiletten schnell defekt seien und dann niemals mehr repariert würden.
Unsere Idee ist, und wir haben das auch gesehen, dass wenn irgendjemand ein kleines Geschäft daraus machen kann, wir fokussieren uns hier bei CEWAS auf kleine mittelständische Betriebe, dann sorgt er sich um diese Sachen, er muss die Sachen verkaufen und dann sehen wir, dass diese Lösungen viel nachhaltiger sind, als wenn wir vom Norden irgendwelche Lösungen propagieren.
Eine Jungfirma unter den Fittichen von CEWAS bietet zum Beispiel die Planung von lokalen Abwassersystemen in Schwellenländern an. Diese sind beispielsweise für Indien interessant, wo erst ein kleiner Teil des Abwassers gereinigt wird, wo aber die Schweizer Lösung, große zentrale Kläranlagen hängen an einem ausgedehnten Kanalisationsnetz, wo solche Lösungen viel zu teuer sind.
And, Isabel will tell you about her ideas.
Bei meinem Besuch sind die Gründerinnen und Gründer von 6 Startups zugegen. Sie alle haben die Intensivkurse am Anfang des Ausbildungsjahres bereits hinter sich. Dort haben sie sich mit der Wasserproblematik beschäftigt, ihre Ideen geschärft und das Einmaleins des Geschäftens gelernt. Businessplan, Buchhaltung, Marketing.
Alright, off you go.
Okay. So Lake stands for Lake Analysis for Clean Environment. So.
In der jetzigen Phase feilen die Teilnehmenden an ihrer Geschäftsidee, zum Beispiel Isabel Larocque. Sie arbeitet an der Universität Bern, erforscht die Ablagerungen in Seen und möchte nun ein Unternehmen gründen. Heute übt sie zum ersten Mal ihre Präsentation vor potenziellen Kunden.
For me, CEWAS is really important because I'm a scientist, so I've been working 15 years at the university level. So
ich habe 15 Jahre an Universitäten gearbeitet. Nun möchte ich mehr mit der Praxis zu tun haben. CEWAS hilft mir, die fremde Welt der Märkte zu verstehen. Wie baue ich eine Firma auf? Wie komme ich an Kunden heran?
From science to the business management.
Isabel Larocque möchte die Besitzer von verschmutzten Seen beraten, etwa Gemeinden. Aus den Ablagerungen am Gewässergrund kann sie herauslesen, welche Schadstoffe den See belasten und auch, in welchem Zustand er früher war. Diese Methode sei umfassender als das, was derzeit in der Schweiz praktiziert werde. Ihren Markt sieht sie im Bereich kleinerer Seen, von denen immerhin die Hälfte sanierungsbedürftig sei.
I was hoping that coming to CEWAS that they can connect me with people already doing that kind of work.
Isabel Larocque möchte vom breiten Netz von CEWAS profitieren. Die Start-up-Schule wird unterstützt von Fachleuten und Organisationen, die Rang und Namen haben im Wasserbereich. Etwa vom Wasserforschungsinstitut EAWAC, von den Entwicklungshilfeagenturen der Schweiz, Deutschlands und der UNO.
Das Hauptproblem von Startups ist, dass sie am Anfang noch keine Projekte haben, sie haben keine Erfahrung, sie können nichts vorweisen und das erste Projekt zu kriegen ist sehr schwierig und da können wir ihnen auch wirklich helfen.
Sagt Michael Kopatsch. CEWAS schult also nicht nur junge Unternehmer, die in Entwicklungsländern tätig sein möchten, sondern auch solche wie Isabel Larocque, die sich im hiesigen Markt bewegen. Eine Brücke zwischen den beiden Welten möchte Lior Etter schlagen. Der 22-Jährige war einst Profifußballer beim FC Luzern. Vor 2 Jahren beendete er diese Karriere, weil sie ihm zu oberflächlich erschien. Mit seinem Bruder Maurice hat er danach das Konzept Wasser für Wasser ersonnen. Schweizer Restaurants verkaufen Leitungswasser in Karaffen mit dem Logo Wasser für Wasser und der Erlös geht an Hilfsprojekte im Süden.
Längerfristig sehen wir uns als eine zum Teil selbsttragende Non-Profit-Organisation, die einen konkreten Ansatz hat für einen Link zwischen dem lokalen Handeln hier in der Schweiz und der Problematik, die meist anderswo sich abspielt.
Rund 40 Wirte schenken Wasser für Wasser aus. Demnächst reisen die etwas nach Afrika, um Projekte auszuwählen, die sie fördern wollen. Dabei tritt das zweite Netzwerk der CEWAS in Aktion, jenes zwischen den betreuten Jungunternehmen. Lior und Maurice Etter evaluieren auch ein Projekt in Sambia, dessen Initianten von CEWAS ausgebildet werden. Es geht um eine Ausbildungsstätte für Handwerker. Sie erlernen dort den Unterhalt für Biolatrinen. Solche Biolatrinen wandeln die Fäkalien in Biogas um, das zum Kochen oder Heizen verwendet werden kann, und gleichzeitig kommen sie ohne Spülung und ohne teure Kanalisation aus. Von diesen Netzwerken, an denen CEWAS webt, profitiert auch die Schweiz, ist CEWAS-Mitgründer Johannes Heb überzeugt. Zum Beispiel, wenn es in Zukunft darum gehen wird, unser sehr teures Abwassersystem aus zentralen Kläranlagen und weiträumigen Kanalisationen zu sanieren.
Die Kommunen in der Schweiz werden in den nächsten Jahren nach neuen Lösungen suchen müssen, oder, um sich wirklich ein Siedlungswassermanagement, also um das nachhaltig finanzierbar zu machen. Und da bin ich überzeugt, dass die Erfahrungen, die wir jetzt gerade aus den Südländern eben auch machen können, dass die einen Input für diese Weiterentwicklung bei uns liefern können.
Im Blickpunkt sind Ansätze wie die Biolatrinen, die ohne Kanalisation auskommen und erst noch den Abfallstoff Fäkalien in einen wertvollen Rohstoff verwandeln. In Zukunft könnte unser Umgang mit Wasser also ganz anders aussehen als heute, ohne Spülknopf und ohne Kanalisation. Und bei diesen fundamentalen Veränderungen werden vielleicht helle Köpfe eine Rolle spielen, die ihr unternehmerisches Rüstzeug in Willisau mit auf den Weg bekommen haben.
Mehr Informationen zu CEWAS und den geförderten Start-up-Firmen finden Sie bei uns auf dem Netz unter wissenschaft.drs.ch. Das war ein Beitrag von Thomas Häusler. Und das war's heute von Wissenschaft DRS 2. Verantwortlich für die heutige Sendung und am Mikrofon war Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.